Butter bei die Hühnen. Folge 36. Xanderstorm meets Kunstmann. Moin und herzlich willkommen zur Folge 36 unseres Butter bei die Hühnen Podcasts. Mit dem Arbeitstitel heute mal Xanderstorm meets Kunstmann. Wir sind unwahrscheinlich froh, dass wir wieder im Abercon-Studio hier sein können, heute mit Zuschauern, heute mit Kajetan und Torben, die ich jetzt wieder recht herzlich begrüßen darf. Torben an meiner Rechten. Moin, Torben.
Ja, moin. Danke, dass ihr wieder einschaltet und zuhört. Wir haben heute Xander da und Joscha. Ich denke mal, das wird sehr interessant. Und zu meiner weiteren Rechten sitzt dann der Kajetan, mal nicht wieder in Polen. Schön.
Ja, hallo, auch von mir einen schönen guten Tag oder schönen guten Abend. Wir nehmen auf am Ostermontag, dem 1. April. Aber wenn ihr das hört, ist nicht mehr 1. April. Also die Scherze halten sich vielleicht in Grenzen.
Wir sind ein ernster Podcast, muss man schon mal sagen. Ja, natürlich. Vom Ablauf her wird es wieder so sein, dass wir am Anfang in Englisch reden. Wie lange das sein wird, so 30 Minuten, dreiviertel Stunde, sowas in der Kante etwa mit Xander und Joscha. Und dann geht's in ein Quiz rein und dann switchen wir um ins Deutsche. Also wer jetzt nicht so viel Englisch hören will, der spielt einfach weiter auf Minute, keine Ahnung, 45 oder sowas. Ansonsten werden wir jetzt erstmal wieder unser Englisch ausprobieren. Ich bin froh, dass Kajetan uns dabei unterstützt. Let's start in English. I give the micro to Kajetan.
I have my own micro here. Okay, so hi Xander.
Hey, how's it going?
Thanks for being with us here, first time with you in the podcast. And just one question, you're from Toronto. Why did you choose volleyball and not basketball or hockey?
I played all those sports, but I think kind of when it comes down to it, you got to do what you're passionate about. And when it came to volleyball, it wasn't necessarily a decision. It was just I did what felt right, and I just continued with it, and eventually it kind of led here. So, Yeah, it wasn't necessarily like I made specific decisions. I just stuck with what I was passionate about.
But in Canada, it's pretty unusual to, especially to become a volleyball pro, not aiming for something like becoming a hockey or in Toronto, maybe basketball pro.
Yeah, I'd say so. But, I wouldn't say it's too, it is unusual, but, you know, there's still not a high number of people who become hockey pros or basketball pros either. It's just less exposure because most of the leagues, almost every single league except for the new women's league in the U.S. is in Europe. So you kind of, it's not really talked about as much, but you still run into some people who did play pro here and there. But yeah, it's not a big community. But at the same time, I don't really know anybody who went to the NHL. Oh wait, actually, I do. My old beach partner, he plays in the NHL. But other than that, I don't know anybody else.
Your beach partner plays in the NHL?
Yeah. We played we played for a few years together when we were kids, and then I started getting more serious about court, and he decided to. He was playing so many sports at the time. But he was really serious about hockey. So then after, I think we were 16, we stopped playing together. And yeah, so he went to the Winter Olympics and then he got drafted to the NHL. And I think he's still in the NHL. I think it's his third year now. I think he might be playing in Phoenix. We haven't talked in a while, but yeah, he's apparently been doing pretty well.
Yeah, okay. Yeah. But we are happy that you chose volleyball. Okay, but also maybe there's some reasons because in your family you're not the first volleyball player.
Yeah.
As far as I did research, your father was playing. I don't know, what about your grandfather who is with us today?
Recreationally.
Sorry?
Recreationally.
Okay. Yeah. So your father played volleyball.
Yeah, he did. But I didn't play volleyball because I didn't start playing volleyball because, you know, someone had played it. It was, you know, more, you know, we were exposed to a lot of different sports and we fell into it on our own. I would say.
When you came to Lüneburg, you were announced as a middle blocker, but now, last season already, you switched to opposite. Do you feel now comfortable, 100% sure, as far as you can say, that you stay on this position?
Oh, yeah, yeah, I think I'll stay in this position. I mean, unless something happens, but I don't think I'll be switching. I mean, I played a bunch of different positions throughout, you know, from when I was younger up to now. When I was in university and in a club, so around 18 years old, I played mostly outside. Mm-hmm. And then with the national team, I started playing a bit of opposite on my junior team. And then obviously when I went pro, I played opposite. And then the summer before I came here, I switched to middle. Mm-hmm. And then at the end of the summer, I signed to Lüneburg as a middle. And then, you know, the rest is history. So I think I'll be sticking with opposite now. I think it's, I don't know, I feel as though it's where I can, I don't know, I guess make the most impact with how I play. So yeah. It feels right.
When it comes to the national team, I don't know, you were at least last summer on the B team.
No, I didn't play last summer with the national team.
But before, somewhere on the list.
Yeah, yeah. The summer before, it was an interesting year. They did it quite differently than in the past. Usually they'd sometimes have a tryout or they'd select players that they saw. But the year I went, they kind of had an open gym, so they had a ton of athletes there at a time, a ton of coaches, and then they saw how everybody played together, worked together, and then they put athletes into specific roles that they thought could help them develop into better athletes for the future. So when I came, I was doing a little, you know, everybody's on the court together, whether you're on the A team, B team, or junior team, everybody's pretty well mixed together. Maybe not as much the juniors with the other guys, but most of the older athletes were all together, whether you're A, B, or if you were... They also had a U23 team that went to an exhibition tournament. So I came in, started playing opposite, and then the coach goes, hey, we'd like to also try you out on the middle. So then he, one practice, switched me to middle, and it was my first practice with the senior team, so it was a bit of a difficult one. But then 2 days later, I went to the U23 tournament in Brazil after practicing for a few days in the middle. It went pretty well, but, you know, it's hard to learn the blocking. That's, you know, they call it middle blocker, not middle attacker. And then I did two tournaments with the second team, and then by the end of the summer I traveled with the senior team for the preparation in Bulgaria for before Worlds, but then I ended up not making the final roster for the senior team. So yeah, it was a fun summer learning how to play middle, and then a bit of an adventure. But then that's kind of how it started. I kind of forget what the question is now, so
You feel comfortable.
Oh yeah, I feel very
comfortable. You see your future, you see your future as an opposite.
I see it definitely as an opposite.
I think Joscha can also say something to the difference between the middle blocker and the opposite, and how do you feel with it, with these changes?
Yeah, I also played middle when I was younger, so it wasn't like very new to me. Like, I think I've played middle until I was 16, and I played as an opposite hitter for 2 or 3 years. And now I changed back, and the hardest thing about middle blocking is the blocking. As Xander said, it's very difficult in a perfect situation of the opponent team to decide where to go and where to block. That's probably the hardest part about it.
That's one thing that I really noticed going from university or like a lower level to pro, was that a lot of the, I don't know, obviously all the middles like at the high level can attack, but it was just how they read the game. That was really the interesting part, because what I know, like everybody in university was big, but they didn't have the same level of blocking. And then coming here, they're always, you know, as soon as the ball goes off the net, you're going to most of the time have them closing the block on the outside. So that was cool to see. There's just the, you know, as you go up the level, what changes in the game. And that was a big, big part of what I witnessed.
So when you went pro, your first destination was pretty exotic to my mind, Qatar.
Yeah.
Was it for a full season, or do they play just like something like tournaments?
Well, when I went to Qatar, I went for the season, but I was a little bit late. I would have missed the entire preparation, but the season starts fairly late there, or that year it was starting fairly late. It pretty much happened because I was doing the full-time training program because, you know, universities weren't allowed to start practicing yet. And then when the university season got canceled, I decided I wanted to keep playing. I wanted to play pro. So I took it, there wasn't a lot of options at the time. So I took that contract. And so I was there pretty much to play the league. But it works kind of different there with the league. Mm-hmm. You kind of have your first part of the season, and then there's a two-week break, and then there's a second part of the season. So the segment like that. But then there's also the, I forget what they call it, but it's pretty much a local league. So mm-hmm. you're there for a period of time while the local players play the league for the team, but the foreigners aren't allowed to play. So you kind of just hang out for a bit. Mm-hmm. Then they have a random cup, mm-hmm. and then they have their league playoffs. So I play in the league, but it's kind of an interesting mm-hmm. league. Yeah.
Sometimes they hire players for just a couple of weeks at the end of the season. Some professional players go there when their season has ended in whatever, Italy or yeah. whatever.
Yeah. There's some do that. It really depends on the team. Because for some players who haven't played on their national teams, they kind of, I guess, buy mm-hmm. players for their national team. So they'll play in the pro league, they'll give them a passport. So there's some players that stick around, but then there's other players that they'll buy at the end of the season if they finish their season early. But then they also kind of poach other teams' players. Mm-hmm. So, yeah, and it's a very volatile league in terms of they don't, I think, understand the game at a super high level for some most part. Some teams they do. Mm-hmm. But there's some teams that just try to buy the most expensive player. If a player on another team scores X amount of points, they'll say, hey, mm-hmm. come here, we'll give you this. And then they'll try to steal them. So, mm-hmm. And then also I've heard stories about guys going there and then playing badly and then mm-hmm. not getting their money. And mm-hmm. But yeah, they do try to purchase mm-hmm. players for that. And it's called the Emir's Cup. Mm-hmm. So I think it's the Prince or the King's Cup. And yeah, they put all their eggs mm-hmm. in one basket for that.
Mm-hmm. Okay, yeah, pretty interesting experience.
Yeah.
I think also from the climate surrounding, because I think it's very hot there and you are playing in climate arenas.
Oh, everything's air conditioned. Everything. Even the outdoor football stadiums are air conditioned.
Yeah.
I found that out because I went to the sauna in the football stadium that's part of the club because we're part of a football club, and to, you know, do the sauna and then maybe work out. But then I wanted to check out the field. So I walked out into the field and I looked up and I could see the stars, but for some reason it was still cold and it was a 40 degree day there. So they were at night, they were air conditioning the stadium. So.
Mm-hmm. And so they have a sauna?
Yeah, there's a sauna, but then you go out and you're in an air-conditioned stadium. So it's a wild place.
Mm. Maybe you remember, I think it was 6 years ago or so, we talked with Ryan, who played, I think, in Saudi Arabia or something, with Ray. And he told us that the arena is with air-conditioned, but not mm-hmm. the fitness center. So it was very hard for him to switch between them.
Yeah. It's nice, though, sometimes working out when it's really hot.
Mm-hmm.
I don't know why. You feel more warm.
You don't have to warm up.
You don't.
Cool. Okay. So, you mentioned your university season was ended because of the pandemics. So you didn't graduate. Maybe your grandfather shouldn't hear this.
No, I didn't. Okay. I didn't.
Is that a secret? Are you planning on going back to studying someday?
Maybe. It really depends on how I finish my career or when I finish my career, what opportunities I have when I'm done. I'm hoping that I'm in a position financially where I can, if I go back to school, I can study something that I really like. I wasn't super passionate about mm-hmm. what I was doing. So at the end, I don't know. I'm hoping I'm in a position where I can have enough money to really figure out what I want to do mm-hmm. with the rest of my life. And hopefully I'm able to do something that I feel very passionate about. So mm-hmm. whether it's going back to school to study something or if I have a career lined up for me, I think I'm going to figure that out once I'm in that position. Mm-hmm. And I do still have the option to go back and finish my degree because I was able to put it on pause. So it's not that it's necessarily not going to get completed. It's just I would like to be in a position where I can really figure that out then.
Yeah, so art, it was art and contemporary studies as far as I read.
Yeah, that course was pretty much made by the university because there are so many new careers, you know, with the evolution in technology. So I think they said something like there was like 500 new jobs that there weren't the previous year. And we want to give students skills that allow them to fall into a evolving work environment. Mm-hmm. So, so I took it because I really didn't know what I wanted to do school-wise. And that seemed like something that you can transfer out of or get, you know, take a lot of electives and learn different things. So,
Okay, so then let's take a look to this season, maybe. Is there any specific game you remember as maybe your breakthrough or special maybe for the team, so that showed that the team is capable of achieving big goals?
Yosha, do you want to go first?
Yeah, the semifinals in CV Cup, of course. That was amazing, like to experience the arena and winning in the arena was great. It was electrolyzing.
Did you believe at the beginning of that game that you could win?
Of course. I think every game is like you have to have the mindset that you think you could win. Otherwise, you don't have to play.
On the other hand, you played a really good match in the away game at the beginning.
Yeah,
it was 3-0, but always.
It was pretty close in the first game, so I think everybody was even hungrier for the second game to show what we are able to play and to make it to the finals.
I don't know what Gänsehaut means in English.
Goosebumps.
Goosebumps.
Yeah.
But this is what we, I think, all realized.
Yeah, and Xander, for you, maybe personally, I just picked some games here and the statistics with the game at before Christmas against Berlin. I think that was your first big game this season against the strongest team in the league, one of the stronger teams, with our new high scoring and a really amazing percentage. Was this also the point where you thought, okay, this could be my season? Because in the beginning of the season, wasn't really clear who would be first, opposite, or second.
It's hard to say. I didn't really go. I don't know how to say it. I didn't really go in. I went into it just knowing that I have to keep working on the things I need to do to succeed, and I didn't. I tried not to make it about, you know, worrying what other people are doing. You know, focusing on winning as a team was a big thing for me because I feel as though when you start worrying, oh, this could happen, that could happen, you worry about all the things that could happen instead of just focus on what you can do to, you know, make the team better, make yourself better and contribute. Then, so that was kind of my goal. And then, you know, when I wasn't on the court a lot, I wasn't thinking, oh my God, you know, lost it or I have to do this to come back. I just was focused on, you know, my daily goals, you know, what I need to do in practice to succeed. If I come into the game, what I need to do. If I'm playing, you know, what I need to do. If I'm off the court, kind of, you know, what I need to do as well to support the guy. So I don't know. I don't know if that really answers the question, but that's kind of how I approached the whole situation. It's just stay consistent. Don't worry about the things I can't control and just focus on, you know, what's best for the guys and what's best the best way to improve as a player. And I guess that Berlin game could be considered kind of, I guess, a breakout game, but I feel as though, you know, my appearances in the games before kind of set the tone where, you know, I kind of showed like, okay, I can, you know, I'm also capable of playing at this level, and then you know, I guess that kind of affirmed it maybe, but I don't know. I didn't really think too much of it.
But it was an impression. impressing. What you play it at the end and then the beginning.
For some reason, like when it happens, it's like, oh, that was awesome. But then after about an hour after the game, I'm just thinking about the next thing. Mm. I don't kind of dwell too much on it.
And when you compare, or maybe before the season, what did you think the actual team, the current team, and the team from last season, which team did you think is better, a couple of more, just from paper, maybe?
I didn't really compare them, because it's hard to compare, because they're such different they're such different teams, such different dynamics, such different characters. So I felt as though both teams were capable of the big things, and both teams did achieve some pretty special things, but they did it kind of differently. So it's kind of, I feel like both of them are quite incomparable. I know that doesn't really answer the question, but when I think about it, I can't really say that. You know, maybe one team is better in one aspect, one team is better in another. So I don't know. You never know unless we actually played each other. Mm-hmm.
Okay, I just picked some other games against Düren, but I don't know. It was at the end of the main round of the league.
Yeah.
You did 6 aces. Okay, maybe that's worth remembering. And then, of course, with Hersching, the second playoff game. That was almost 70% kill quota. These are outstanding games with your performance in this season. Any other game I forgot maybe to mention in your perspective?
Some of the games that I think I was the most happy about were not always necessarily the ones with the crazy, where you're super high in one aspect of the game, but I really liked, what I'm kind of looking for is a very balanced game, you know. I think the game against Arcus, even the first game against Arcus, even though we lost, I felt that after the game, I didn't really, we did lose, but I didn't feel as though we lost. I felt that they had some really good points, and I felt that if we, just improve a certain amount, or not improve, but just, look at them again, figure out some aspects, I think we can do it again. And I felt that my performance against in the first game against Arcus, I felt very happy with it, because I felt that I had contributed to the team in more of a complete aspect, and when it came to blocking, attacking, defense, and serving. And I know I feel as though I did that in the Düren game and against Hersching. But in those games, although I was happy with the performance, there were still some aspects where I thought, okay, I could have been better here. Mm-hmm. But, so I'm kind of looking for more complete games. And, but yeah, I'm not going to complain about scoring a lot of points. That's obviously very fun. But sometimes, sometimes you'll score a bunch of points, but then you miss that one day and you think, I scored the point, but then I lost it here. Mm-hmm. Yeah, so it's a bit of a mental battle sometimes. Sometimes, stats don't tell the whole picture.
Yeah. Of course, the eye test is maybe something different.
Oh, yeah.
Okay. For both of you, maybe how does it feel to play half of the games against so far not really professional teams where you maybe only can lose?
Oh, against
the lower six.
Playing against the lower six.
That's the first time, so we didn't have this last year and the years before.
My feeling was that I felt pretty happy as a team. I felt that for the most part, we came out very strong against all these teams. We didn't just think, there was a few times where, maybe we weren't super happy with how we performed against them, because there can be that layer where you don't take them as seriously. But I felt for the most part, we came out and we really pushed against them. But one thing I think we can get drawn into is that when an error happens, that's, maybe not the best error. Maybe, you hit a ball out. I feel as though it's multiplied. The feeling, the feeling when you mess up and you're like, oh no. Mm-hmm. I think that's multiplied a little bit against these teams where we don't take, you know, we don't think the good points are that as good, but we think the bad points are a lot worse. Did you feel kind of the same way in that respect?
Yeah, I agree. And also what is like the tough part about playing these games is that everybody expects you to win. And of course, we have to win those games. But sometimes it feels like going into the game, like you just can lose, because if you don't win 3-0, everybody's thinking, yeah, what's going on in that team? Why can't they concentrate and play a good match against these teams? Yeah, and that's sometimes a little bit of the feeling I had. But on the other hand, I think it was quite nice for the people who didn't play too much in the games against the top six, like me as well, to like stay in the game rhythm and play games, because when you don't play for a long period, sometimes it's hard to get into that game mode again when you have to play again.
Mm. And do you see any perspective for the future? Okay, everybody is telling that teams, the lower six, they should develop over the years, hopefully not decade, but maybe within the next couple of years. Do you think our concept has worked out so far?
I think that if they're, I don't know, I think it seemed as though they were, you know, for the most part, they were attracting pretty good fans, especially when we were in Freiburg. Mm. And what's the other one?
Probably Karlsruhe.
Bitterfeld. Mm-hmm. It seemed like they had a pretty good fan base. So I think if they keep going on that trend and, you know, with the fans probably come more sponsors, and I think they can develop teams. And I think, but then for us moving forward, I think when we play these teams, I think a big focus has always got to be on what we do. And we did it, you know, this year a lot, but I think we got to continue that. And I do think these teams have the potential to grow, because it seemed as though they had a pretty solid fan base for the most part. Mm. So I guess it just depends on their management.
Yeah. Okay. So yeah, we hope for a development at least.
Oh, yeah.
Okay. So, and what are your expectations for the remaining game? Or in brackets, games. Okay, for the rest of the season, the playoffs. We are recording on April 1st, so at least one game is ahead, but maybe more. Okay.
Yeah, I think everybody is very motivated to win, especially after losing 3-2 against Berlin. That's just tough, and also the last two matches were pretty close, and I think everybody wants to show that we can beat them. And yeah, now it's maybe even harder in their home gym, but I think everybody is motivated to make it possible.
Mm-hmm. We will release this podcast, this episode, after the game on Wednesday, probably. So can you tell us if Erik will be able to play on Wednesday?
I don't think so, okay. But I'm not 100% sure.
Yeah. I'm hopeful that, honestly, at the end of the day, I just hope that, you know, he takes care of his health first. Mm. As much as, you know, I'd love to say, I mean, obviously if he can come back, I'd love to have him back, but you know, it's strange what happened there. So I just hope he's all right. And obviously we'd love to have him back, but we just, you know, we don't know how his body, you know, will respond or what the process is like for that.
Yeah, he has the national team season ahead, and probably a high chance to get nominated for the Olympic Games. We'll see. And what about you, Xander? Do you have expectations to become a spot, to get a spot in the Canada team?
We'll see. I don't know if I can speak about that right now because they haven't released any details about their team so far, but I'm really hoping that that could be a possibility. Yeah.
Mm-hmm.
So, okay. Yeah, we'll see. We'll see what happens.
Mm-hmm. Did you have contact with a coach, with Samuel, the Finnish trainer, coach?
Personally? I've talked to him before. Yeah. He's a nice guy.
Mm-hmm.
Yeah.
Yeah, a pretty big name in the
World
of volleyball. Okay. So
that goes without saying.
Well, we're looking forward to seeing maybe you and Eric during the Olympic Games. Okay.
Yeah, that'll be fun.
Okay, so maybe time to do our game, our quiz.
Mm-hmm. All right.
I got a little distracted there.
Okay. That was the that one moment made me a little stressed out.
Wir gucken gerade nochmal das Spiel gegen Izmir und Xander macht gerade einen Fehlaufschlag.
But, Xander, is it okay if we what you told before we started recording?
You weren't aware
of the fact that the one point could have ended the whole thing.
Yeah, well,
you didn't ace because you didn't know.
It was in my mind.
You didn't know that?
No. Well, no. Let me explain. When I went back, you know, when I was walking back, I knew kind of what the weight of the situation. But then when I went back to serve, I just started thinking about the serve and I completely forgot that what could happen. And so I just went for it and I guess it worked out. But then when I thought about it after the game, I realized, that was almost the end of it all.
But that's sometimes the best. When you like forget about the situation and just play.
Oh yeah, because if you overthink it, I don't know.
Yeah, but probably it's hard to ignore consciously what's going on around you.
Practice. I think it just takes time. Mm-hmm.
Okay, then let's start with the quiz. At first, you can win something, and we would be interested in what you want to drink, because we will buy this for your gift for the quiz, for the winning.
All right.
So what can I write down for you? What do you want?
Okay, but I have a question, Xander. Somewhere I read on the SVG website, your favorite drink is something called Augustina. What is this?
Augustina.
Bavarian beer.
That's a beer.
Oh, Augustina.
They misspelled it.
I don't know.
That's what you would like to have.
No,
you
can
choose
what you want.
I mean, price.
You get a six pack, of course, and only one.
Yeah. Can I pick wine?
Yeah, of course.
What about a dry Riesling?
Okay, German Riesling.
German Riesling.
Okay,
yeah.
Mm-hmm. Where did you taste it?
Oh, first time I've had it or where I had it recently?
Because Riesling is from the middle of Germany, that is famous for it. So we call this region Rheingau, that was very famous for it.
Don't look at me, I don't know anything about wine.
Well, the grape itself does well in the climate here.
Mm-hmm.
So it's a similar climate to a certain area of Ontario in Canada. And because it's...
You grow wine in Canada?
Yeah.
Never heard of it.
yeah. But in this area, it's a little bit more humid and the winter is just a little bit less harsh. It's pretty close by, but it's interesting how the lake and there's also Niagara Falls there. So the area is a little bit more humid, but it's still cold. So the Riesling, does pretty well in this area. And so when I was when I became of age to drink in Canada, my mom took me to a wine tasting and Riesling was one of the first wines I tried and I really enjoyed it. So when I was here, I've gone a few times to I forget the name of our sponsor, but they have the
Wapnitz.
Yeah. They have the, they have a lot of like really tasty wines. So yeah, I've tried some of their wines and, I went the other day with my mom and we tried one of the Rieslings, and it was really good. Mm-hmm. So,
shall we search for a Canadian wine or a Riesling or for German?
Oh, German. I mean, okay. while in Rome. Yeah, I can get Canadian Riesling this summer, but...
Sorry, Tom, was it okay to name the sponsor, Wapnitz?
Why not?
In this context,
I don't know. Why not?
You're responsible for things like that. Okay.
Nur weil wir jetzt hier gerade bei der Avacon sitzen.
Okay, never. Okay. Name dropping.
Okay, and Joscha, what's your choice?
I would choose Bayreuther, the beer.
Yes.
Yeah.
Okay.
Ich habe es nicht verstanden.
Sorry. Bayreuther.
Ah.
Okay.
Weißbier oder was?
Weißes?
Nee.
Helles Bier.
Ja.
Bayreuther Helles. Also Franke.
Franke?
Das ist Fränkisch.
Ja.
Ja, für unsere Zuhörer aus Franken ganz wichtig. Natürlich der Unterschied. Okay, so first question, and Joscha, you start with our first name. I'll explain to you, and then your in turns. Then a second choice would be yours. It's about all the names of the middle blockers that have played so far. For SVG before Xander, before you joined SVG. Oh, wow. Okay.
So you don't need the bubble for this question?
So you start with the first name, we check it, and if it's right, you get a point, and then second turn is yours. And
okay. The one who is the first who doesn't know any name more was lost this round. Okay.
So just the first name or...
First okay. or second name, so we should be able to identify.
Okay. Then I would start with Piers Eschenko.
Okay.
Yes. Okay.
Xander.
So, your turn.
Florian Krage.
Yes. Okay.
Noah Baxpöhler.
Yes.
Dalton Sobrink.
Yes. Sobrink. Mm-hmm.
Mm-hmm. Anton Brehme.
Okay. You have to go back in history. But he's still around sometimes. Okay, that was a spoiler, sorry. You can give the first name, just if you remember. Okay, so your point. Joscha, do you remember anybody else?
Michael Schlien.
Michael, yes. Schlien. Okay.
Only 1, 2, 3 are remaining.
Oh my,
So some names we just forgot.
I forgot that Anton Brehme was here.
Yeah, but
you said it. Okay.
But in the first 3 seasons, there was a middle locker from the United States, from California. Here, Kevorkian. Okay, what's his name? Okay, never heard of it. But it was in 2014 to 17. And there's still one guy, he also sometimes acts as a commentator for the games in the streaming.
Yeah, he's blonde right now. I know that he had number 7.
He doesn't have a lot of hair, I think.
It's
Paddy Kruse.
Oh, then I'm wrong.
Yeah, okay. Yeah, and
zu alt. Ja, der Herr ist schon pretty zu much alt. It.
Yeah. Okay, then we had some short time players from VCO, just for the end of the season, Cyberring, and also for just for some reason, for injury reason, Klingner replaced one of our middle blockers. That was it. Okay. Second round, now it's you start, Alexander. Now it comes to the opposites that have played for SVG so far before you joined
for me.
The club. You start.
Blake Shearhorn?
Yes.
Arthur Nutt?
Yes, hey, okay. Great. That counts. He was hired as an outside hitter, but then switched to a position. A guy or...
Oh, Ryan Schlater.
Yeah.
Of course.
I just wanted...
Maybe the biggest name.
Yeah.
Richard Pimmler.
Yeah. Okay, yes. And then together with Schlien, or yeah, I think together with Schlien, he holds the record of a long time player for SVG from the.
I think the guy's name is Richie.
That was
not Himmler.
Oh, Himmler?
No. No, another guy here is still around, so he lives in Lüneburg.
Yeah.
Close to Lüneburg.
I've seen him at the games, but I can't remember the name now. It's hard when you're on the spot.
Yeah. Another Canadian guy was here only for one season, but then he stopped playing pro after this season. I think he...
What was that? Blake, wasn't that Blake Shearhorn who played one year?
No, he was... Yeah, after SVG, I think that was his last pro season, but that was another guy.
Remember any more guys? Sorry.
Do you remember?
No, me neither.
Eric Fitterer?
Oh, I don't know who that is.
Performed really well with SVG, but then he was applying for a contract in Korea, didn't work out, and then he stopped for private reasons.
Okay.
Vielleicht fragen wir einfach mal unsere Audience.
Ah ja.
Kennt ihr noch jemanden? Wisst ihr noch was? Großes Kopfschütteln?
Es ist ja auch nur noch einer übrig. Wir hatten zwei nicht genannt.
Den einen haben wir noch nicht genannt.
Und zwar, wir reden über zwei Deutsche. Deswegen fragt auch Torben gerade.
Einer, der auch schon kommentiert hat beim Stream. Yannick Pörner. Und dann hatten wir die ersten zwei Saisons noch Falco Steinke. Ja. Okay. Second point also goes to Joscha, but there's still a chance to win for you, Xander.
Okay.
Okay. So you would like to?
So for the third question, you need the buzzer in front of you. But if you use the buzzer, we are in a podcast. Nobody can see who is buzzering. So please say your name. So Joscha, and then push the buzzer. So.
Yeah, probably. Works better.
Cool. Okay, good. I will ask the question. How often did, and we start with Germany, did Germany qualify for the Olympics in the volleyball men indoor?
Xander? Seven times?
Nope.
No.
It's your turn, Joscha.
I would guess 4 times.
Yes, that counts, but we have to, count a little bit differently before 1990, because there was East Germany and West Germany, and both of them qualified.
But we talked about Canada.
No, it was Germany.
You started with Germany. I don't know for whatever reason. Yeah. I thought we would start with Canada. Okay.
I was just looking on my list on Canada.
Yeah, okay. Yeah, 4 times if you count separately East Germany, West Germany in 1972, both of them qualified. And in addition, next chance for this question, what was the best result of a German team in the Olympic Games? Which place?
Joscha? I'm not sure, but I would just guess the third place.
Sorry.
Third place.
Mm-hmm. Your chance.
Fifth place?
Okay, so you were close. Okay. The East Germany took the silver medal in Munich. Okay, and I think that caused a volleyball boom in East Germany at that time. And still, I think you can notice it in Germany. You have proportionally more volleyball teams in East Germany than in the West. Do you agree, Tom?
Kinda, I guess.
Not pro teams, but
overall. Developmental team. Okay. Mm-hmm.
Yeah, in proportion to. Mm-hmm. Yeah. Okay, so then.
It's a clear decision, I would say.
Yeah, okay. So then next comes. Canada. Okay. How often did the team Canada qualify for Olympic Games, men's indoor, of course.
Do we count the most recent qualifications?
Nope.
Before. No, before Paris. This pair. Okay. Mm-hmm. Xander, I believe it was four times.
Yeah, perfect. And which do you? Oh. Yeah, sorry.
I was just wondering about
four times. Your turn, Joshua. Sorry. Spoiler.
But wasn't it right what he said?
Yeah, wait.
It wasn't right.
Yeah.
You have the
it wasn't?
Now.
It wasn't.
It
wasn't.
Oh.
Okay. So let's hear what he says. And
I would guess two times.
Okay, so you were closer. You were right.
No, five times.
Okay, if five? Four, five times.
Oh, okay, sorry. I thought.
Do you remember which?
I think it was 1984.
Because.
Well, yeah.
You remember?
Yeah, I know. My dad went to that one. Yeah, he went to that one. And then I think then it was 2012 and 2016. But then I can't remember the other one. And was it 88 or 88 that they went?
Yeah, Olympic Games in Canada.
Oh, in Calgary. Oh, but...
In Montreal.
Oh, Montreal. Okay, Calgary was... Sorry, I confused the winter and the... Mm-hmm. The summer. Okay, that makes sense.
Yeah, in Montreal they were qualified automatically.
What year was that again in Montreal?
76.
76? Okay.
76, then 84, 92 again, and then most recently 16 and 2021.
Okay.
Yeah. Okay. And the best result of the Canadian team?
Xander, it was fourth.
Because?
Oh, man. Dad did it.
That's why you know. Okay. Did you do the counting?
I would say it's still a clear decision for Joshua.
Okay.
So, but
always everybody wins.
Everybody wins.
All right.
We'll take the Riesling. The wine, the Riesling, and what did that? The Bayreuther Helles. Yeah, okay.
Yeah.
Okay, congratulations.
Thank you very much.
We have to thank you. And we said we just stop now the English turn.
Yep.
And you have time. And thank you also that your grandpa had the time that you visited us. And okay, we will start in German language now.
Genau. Thank you very much.
Okay, wir haben dann doch noch eine Zuschauerfrage, und zwar Bianca Riegel. Komm doch einfach mal ans Mikro und stell die Frage an die beiden.
Okay, hi. What is the thing you will never want to miss in your fridge?
Steak.
Steak.
Just steak.
Okay.
Yeah. That'll always be there.
Why?
Protein, vitamins, healthy fats, you know, you get a little bit of everything, I feel, yeah.
And I think filling. We can talk about healthy fat.
Yeah. Well, you know, because fats break down a lot more easily than sugars and carbs, so I feel as though I get more energy out of, you know, animal fats and maybe from certain carbohydrates. But that's not saying I don't eat carbs at all, because I still, you know, have a pretty balanced diet. But if I had to pick one thing, it would be steak.
So don't be astonished if after the next game some spectators will come with some steak or something.
Oh, yeah. But I have a kind of... Yeah. That'll be interesting to see.
Okay.
For me... It's apple juice, I would say. I love apple juice, especially cold.
Okay, thanks.
Ja, nachdem uns Xander jetzt leider verlassen hat, aber Großvater und Xander gehen jetzt noch erstmal schnell was essen, und ich glaube, die Family-Zeit haben sie sich auch verdient. Und jetzt sitzt uns quasi nur noch Joscha gegenüber, was heißt nur noch? Ein 2 Meter großer Mann aus Bad Soden, Frankfurt. Erzähl mal ganz kurz ein bisschen was, wie es von deiner Familie und dich zum Volleyball ging. Also kurze Intro noch. Dein Bruder Luis und deine Schwester Anna spielen ja auch Volleyball.
Also meine Schwester hat gespielt.
Hat gespielt.
Vor einem Jahr jetzt aufgehört, glaube ich.
Aber auch professionell.
Ja, also sie hat in der zweiten Liga gespielt.
Genau.
Für Bad Soden.
In Bad Soden dann. Ja. Also quasi direkt vor Ort.
Genau.
Ja. Und das konntest du ja nicht ganz.
Nee, also so halbwegs. Ich habe ja in Frankfurt am Internat gespielt für 2 Jahre. Ja, genau, also so halbwegs vor Ort war es dann doch. Aber ja, ich kam vor allem durch meine Eltern zum Volleyball, würde ich sagen. Also meine Mutter, die hat noch gespielt, als ich klein war. Also das habe ich noch mitbekommen. Sie hat dann auch mit meiner Schwester zusammen in der Zweitligamannschaft gespielt für eine kurze Zeit von der TG Bad Soden. Und dadurch war ich am Wochenende sehr oft, als ich klein war, noch in der Halle, bin da irgendwie als die Mutti gespielt hat, rumgerannt und hab da irgendwie mir die Zeit schön gemacht. Und ja, dadurch war ich früher schon sehr, sehr viel in der Halle.
Also wirklich quasi mit der Muttermilch aufgesogen, also kann man fast sagen.
Ja, so ein bisschen, aber eigentlich habe ich dann erst relativ spät angefangen, Volleyball zu spielen. Also ich habe davor relativ viel Leichtathletik gemacht, ein bisschen Fußball gespielt, Tischtennis, ich habe alles mal ein bisschen ausprobiert. Ja, und dann hat im Urlaub haben wir dann auf Beachvolleyball zusammengespielt. Und dann hat irgendwann mein Bruder angefangen. Ich glaube, der war ja 15. Und dann ging das irgendwie bei ihm recht schnell. Also, dass er dann auch das erste Mal im Internat zum Probetraining war und dann irgendwie das auch das erste Mal bei der Jugendnationalmannschaft eingeladen war. Und das fand ich irgendwie super beeindruckend. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich dann für mich entschieden habe, dass ich das auch gerne mal ausprobieren würde.
Auch schon gleich mit dem Gedanken, ich möchte auch so gut werden wie dein Bruder?
Ja, oder? Schon ein bisschen.
Also das war schon ein bisschen Konkurrenzkampf dann? Also nee. In Konkurrenz kann man jetzt nicht direkt sagen, aber so nacheifern.
Ja, genau. Also ja, also es war überhaupt kein Konkurrenzkampf. Es war auch bei uns in der Familie, würde ich sagen, jetzt nie so, dass wir Kinder uns irgendwie gemessen haben, wer jetzt am Ende der Beste ist. Ja, genau, also und dadurch war das dann eher so ein Nacheifern, ja.
Okay, spannend. Du hast noch einen TuS Griftel gespielt, irgendwie genau. Kurze Zeit lang?
Ja, da habe ich angefangen.
Da hast du direkt angefangen. Ja. Dann Volleyball-Internat, dann Volleyball-Juniors in Frankfurt?
Genau, also das ist das Internat, die haben sich nur umbenannt.
Die haben sich nur umbenannt,
genau.
Ah, okay. Und dann VCO?
Ja.
Wie weit geht das Volleyball-Internat in Frankfurt? Auf welchem Level spielen die dann?
Damals, als ich da war, haben wir zweite Liga gespielt, beide Jahre. Mhm. Jetzt spielen die dritte Liga, glaube ich. Mhm. Ja. Dritte und Regionalliga. Also haben 2 Mannschaften jetzt.
Also nicht wie VCU Berlin, nee. Dass die einen sicheren Platz immer haben.
Also doch, schon. Also, die haben einen sicheren Platz.
Aber sie haben selbst
gewählt,
dann runterzugehen.
Genau.
Ja gut, muss ja das Geld haben, nicht? Dafür. Oder der Verband.
Ja, und auch das Potenzial, glaube ich. Also ich glaube, dass wir damals auch so von den Spielern her ein bisschen stärker waren, vielleicht, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, dann muss der Trainer natürlich einschätzen, wo, in welcher Liga er die Mannschaft sieht.
Mhm. Ja. Also es wird dann von Jahr zu Jahr neu entschieden?
Ja, so ungefähr, ja. Also es kommt auch ein bisschen drauf an, ob in der zweiten Liga Nord oder Süd Platz ist. Also im ersten Jahr, glaube ich, im zweiten Jahr haben wir in der zweiten Bundesliga Nord gespielt, weil in der Bundesliga Süd kein Platz mehr war. Und genau, so gibt es da verschiedene Faktoren, die das dann beeinflussen.
Sind welche aus deinem Jahrgang aus Frankfurt vom Internat jetzt auch im Profi?
Ja, der Leo Bernsmann, der ist ja bei Düren. Der Melf Urban, der war auch bei Düren für kurze Zeit.
Ist der in die Schweiz gegangen? Oder?
Nee, der ist bei Eltmann, glaube ich. Also der hatte einen Bandscheibenvorfall und ist dann in die zweite Liga gegangen.
Wir hatten, wo ihr gerade bei anderen Spielern seid, wann kann man denn mit Luis wieder rechnen? Der ist ja jetzt noch 2020, glaube ich, oder wann war es?
Kanada gegangen? Der ist vor 4 Jahren nach Kanada gegangen, ja. Und er hat jetzt noch ein Jahr, bis er seinen Bachelor hat. Ja, und dann, also danach ist, glaube ich, noch relativ offen, was er danach vorhat. Also kann ich euch hier nichts Tolles erzählen. Ich glaube, er muss es selber noch herausfinden.
Mhm. Ja. Aber also vom Niveau her ist das schon so, dass er potenziell dann in eine Profiliga könnte.
Auf jeden Fall. Mhm. Also vielleicht schätze ich ihn da jetzt auch zu gut ein, aber ich bin mir da sehr sicher. Also ich würde ihm das auf jeden Fall zutrauen. Er hat ja auch für ein Jahr für die United Volleys gespielt. Ja, genau. Also das Niveau in der kanadischen College-Liga ist natürlich nicht ganz Erstliga-Niveau. Das ist natürlich ein kleiner Schritt zurück gewesen. Ja, aber ich traue ihm das nach wie vor zu.
Also er ist immer noch gut in Shape.
Ja, auf jeden Fall.
War, ist das für dich eine Option, ans College zu gehen?
Ja, schon. Also ich wäre, wenn, sehr gerne nach Amerika gegangen, also in die USA. Hab mich aber dann am Ende vor allem dagegen entschieden, weil ich glaube, dass das volleyballerisch für mich, also für meine Entwicklung, nicht der schlauste Schritt ist. Weil man dann ja am Ende so gesehen wieder in einer Jugendmannschaft ist, wo, ja, also ich meine, die Ältesten sind da, weiß ich nicht, 24, 23. Und ich glaube, auch das Niveau hier in der Liga ist auf jeden Fall deutlich höher, das Trainingsniveau ist deutlich höher. Man hat erfahrene Spieler, mit denen man sich austauschen kann, von denen man sehr viel lernen kann. Und ja, deshalb habe ich mich dann vor allem dagegen entschieden.
Okay, wer berät dich in solchen Sachen?
Also meine Eltern?
Ja. Gott, kann ja sein, nee, ich habe noch einen Trainer da irgendwo, der, zu dem ich einen sehr guten Kontakt habe, mit dem
ja,
ich
über sowas spreche. Ja, das auch. Also der Dominik von Kehnel, der Trainer aus Frankfurt, also vom Volleyball-Internat, Volley Juniors. Ja. ja, genau, mit dem habe ich da auch sehr viel Kontakt immer gehabt und auch immer noch. Ja.
Wir hatten ja noch, wir hatten ja vorhin, jetzt bin ich durcheinander. Doch, wir hatten vorhin diesen Switch zwischen dir und Mittelblocker. Mhm. Wie kam der jetzt hier zustande bei dir?
Das kam so, also ich habe ja letzte Saison noch beim VCO Berlin gespielt und war da ja auch noch Diagonalangreifer. Und dann war bei uns in Berlin, gab es ein bisschen Verletzungsprobleme auf der Mittelblockposition. Und dadurch musste ich dann ein paar Spiele wieder Mitte spielen. Also es fing irgendwie an, dass der eine Mittelblocker von uns nur ein oder zwei Sätze spielen konnte. Und dann habe ich irgendwie auf dir angefangen und dann mitten im Spiel auf Mitte gewechselt.
War das abgesprochen oder?
Ja, genau. Das war vorher abgesprochen. Ja, und dann, also das war gegen Ende der Saison und dann hat der unser Trainer in Berlin mit Stefan telefoniert, weil er das ganz interessant fand, also mich auch als Mittelblocker. Und dann hat er mich eingeladen für ein Probetraining oder zwei Probetrainings. Also ich war hier für so ungefähr anderthalb Tage. Ja, genau, und da habe ich dann hier mittrainiert mit der alten Mannschaft, mit den Jungs. Und dann, genau, meinte er danach, dass er sich das gut vorstellen könnte, dass ich wieder Mittelblocker werde, dass er das sehr interessant fände bei mir. Und ja, dann war die Entscheidung so ein bisschen auf meiner Seite, ob ich mir das wieder vorstellen kann, wieder Mitte zu spielen. Genau, und ja, habe mich am Ende jetzt dafür entschieden und bin auch sehr, sehr glücklich damit.
Zu welcher Zeit hast du dieses Probetraining gemacht? Das ist das Anfang des Jahres gewesen dann? Oder noch Ende des Jahres?
Das war Das ist eine gute Frage.
Ja, wir hatten jetzt auch schon öfter mal Probetrainings, wo Stefan gesagt hat, der und der Spieler, zum Beispiel, ich glaube, Richie war das, glaube ich mal. Nee, gar nicht wahr. Jan kam auch zum Probetraining, aber das war Mai oder so, Anfang Mai oder sowas, wo er dann mal hingekommen ist.
Bei mir war das auf jeden Fall früher. Ich glaube, das war ungefähr im Januar. Ja.
Also noch während der Saison?
Ja.
Also während der VCU auch?
Oder Februar, würde ich sagen, im Februar.
Also direkt im Anschluss an sozusagen eure Spiele?
Ja, genau.
Also ihr wart ja, glaube ich, letzte Saison auch noch früher fertig. Ich glaube, ihr hattet irgendwie vorgezogen.
Letzte Saison war das ja ein bisschen anders. Da gab es ja die Zwischenrunde. Richtig, ja. Und da haben wir nicht die ganze Zwischenrunde gespielt. Also eigentlich war die Zwischenrunde 8 Spiele, also 4 Heimspiele, 4 Auswärtsspiele. Und wir haben nur die Auswärtsspiele gespielt in der Zwischenrunde. Und das war irgendwie, also ich kam hierher zum Probetraining, ich meine, entweder vor unserem letzten oder vor unserem vorletzten Spiel. Ja.
Und die Kontaktaufnahme lief dann über den Trainer und gar nicht sozusagen Stefan dich direkt angerufen, sondern der Trainer hat gesagt, pass mal auf, ach du Stefan, da ist jemand, den könntest du vielleicht gebrauchen, oder?
Also so ganz weiß ich nicht, wie das angefangen hat bei den beiden. Aber also ich hatte dann ein Gespräch mit meinem Trainer und der meinte, dass er mit dem Stefan gequatscht hätte. Und dass er mich gerne zum Probetraining einladen würde. Und ja, dann hat mein Trainer mir die Nummer vom Stefan gegeben und dann habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen.
Ja, auch spannend. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass wir es so hören, nicht? Dass die Kontaktaufnahme so läuft.
Aber das ist natürlich auch, weil wir, also als VCO Berlin ist es ja das Ziel, uns in die erste Liga zu kriegen. Mhm. Genau, und da nimmt der Trainer dann auch mit manchen anderen Trainern aus der ersten Bundesliga Kontakt auf. Und ich glaube, es werden auch sogar so wie so kleine Präsentationen von uns rumgeschickt an die anderen Teams, wo wir vorgestellt werden nochmal. Genau. Und ich glaube, deshalb kam das dann so zustande.
Ja, ihr könnt ja auch, also die VCU-Spieler können ja dann auch noch nach ihrer Saison bei einem Bundesliga-Verein noch weiter spielen, mit trainieren und
noch
spielen.
Ja, vorhin hatten wir noch die Frage an Xander gestellt, was war dein Durchbruchsspiel? Und gerade, also an Xander ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders als ich, als für dich als ganz jungen Spieler. Du kamst ja hier an, die ersten Spiele, die wir gesehen haben, war dann, glaube ich, Bounce House Cup. Wo ich dann auf der Tribüne saß und gedacht habe, ups, da laufen noch viele Bälle daneben. Also vorsichtig gesagt. Also irgendwie, ich glaube, mit Max hatte die Connection noch gar nicht gestimmt oder fast nicht gestimmt. Also es war dann schon sehr schwierig, zumindest in dem. Warst du da aufgeregt oder?
Ich war total aufgeregt, um ehrlich zu sein, ja. Also ich kann auch eigentlich gar nicht so genau erklären, warum, weil ich ja eigentlich beim VCO auch schon in der ersten Bundesliga gespielt habe und auch schon in etwas volleren Hallen gespielt habe. Aber irgendwie war ich super aufgeregt und es war irgendwie total schwierig für mich überhaupt in dieses Spiel reinzukommen. Ich glaube, das hat da auch viel zu beigetragen, dass das nicht so richtig rund lief.
Warst du dann danach ein bisschen verunsichert?
Würde ich schon sagen. Vor allem, weil Nervosität ist ja so, also ist ja schon was man nicht so ganz kontrollieren kann irgendwo. Und das hat mich dann vielleicht auch so ein bisschen verrückt gemacht, dass ich mir selber nicht erklären konnte, warum ich so nervös war. Aber ich hatte dann auch das Gefühl, dass das so von Spiel zu Spiel deutlich besser wurde. Und so ein bisschen Nervosität gehört ja auch dazu und ist ja auch gut. Bringt einen ja auch teilweise zu besseren Leistungen.
Hat Stefan oder aus dem Trainerteam dir noch irgendjemand gesagt, ja, ist jetzt nicht so wild oder irgendwie so noch gesagt, du, passieren uns allen, oder ist das, oder wurde da gesagt, ja, hier, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler, da ist ein Fehler passiert?
Nee, also da haben wir das Trainerteam und auch die Mannschaft haben mir da wirklich sehr geholfen, würde ich sagen. Also im Spiel selbst gegen Gießen beim Bouncehouse Cup, da hat mir der Jan echt geholfen, der Jan Böhme. Der hat da probiert, mich irgendwie zu beruhigen. Also es hat so ein bisschen geklappt. ja, aber auch so, also es sind ja jetzt auch in der Saison immer mal wieder so ein paar Aktionen gewesen, die jetzt nicht richtig toll waren, sag ich mal. Also zum Beispiel, als ich gegen, ich glaube, das war gegen Karlsruhe im Pokal, da habe ich dann ja am Ende gespielt und dann einen Aufschlag unterm Netz durchgemacht. Und es, also am Ende ist es ja natürlich auch nur ein Fehler. Das kann einen dann fürs Spiel natürlich ein bisschen verunsichern. Aber danach kam Stefan zu mir und meinte, er hat das schon, ich glaube, er meinte im Champions League-Finale oder in irgendeinem Spiel meinte er, hat er auch schon Aufschlag unterm Netz durchgemacht und dass das überhaupt kein Problem ist, das passiert mal. Ja, und das, also solche Aussagen helfen einem dann natürlich auch.
Tauben, kannst du jetzt mal auf positive Dinge zu sprechen kommen?
Ich wollte es gerade erwähnen, wir hatten den letzten Podcast mit Erik Röhrs und als es darum ging, was ist eigentlich so das für dich überraschendste im positiven Sinne, da hat er tatsächlich eben auch gesagt, dass deine Entwicklung eben so das für ihn überraschendste war, wie du da auf einmal aufgedreht hast. Im Laufe der Saison, was du jetzt leistest. Und wir hatten auch, ich gehe jetzt wirklich durch die Historie durch, auch Bernd Schlesinger sagt, also jetzt nicht bezogen auf dich, sondern generell, wenn wir einfach eine junge Mannschaft haben, ist die Konstanz einfach noch nicht so krass da. Mhm. Das ist bei dir sicherlich auch noch zu merken, aber das, was du teilweise an den Dingern raushaust, das ist immer wieder Hut ab.
Vielen Dank.
Absolut. Es ist einfach klasse, dich zu sehen. Schön, dass du dabei bist und es macht schon richtig Spaß, doch.
Vielen Dank.
Ja gut, sollte jetzt nicht nur höflich sein, also es war einfach so. Ja. Es gehört mit dazu, weil ich meine, du kannst nicht von Anfang an konstant sein und schafft ja keiner, aber das ist auch das, was wir ja auch merken. Wir sehen ja seit vielen Jahren eigentlich Fans bei der SVG. Und wie sich das so ein bisschen auch steigert in den Jahren, dass man sagt, früher war das eher normal, dass mehr Fehler passiert sind und das wird peu à peu immer weniger. Also da wächst auch die Mannschaft. Das ist schon spannend, das zu sehen. Und das gilt dann genauso für den Einzelspieler letztendlich irgendwann auch. Und dann brauchst du diese Philosophie, die Stefan hat, die Xander eben auch erwähnt hat, ja. Was interessiert mich das, was jetzt gerade war? Ja. Sondern ich muss nach vorne denken. Das ist eigentlich echt spannend. Wir sind gespannt, was noch kommt.
Ich auch.
Das ist ja fast ein Schlusswort.
Nein,
auf keinen Fall. Ja, natürlich, ich wollte jetzt nicht unbedingt auf die negativen Sachen drauf hinaus, aber der Bouncers Cup war als auf der Tribüne für mich zumindest, war ich dann doch schon, ui, das wird interessant. Und es wurde interessant. Und zwar konnte man regelmäßig sehen, wie du dich gesteigert hast. Also so, wo ich gedacht habe, so als erstes kam, glaube ich, das erste Mal, ich weiß nicht, ob das gegen Haching war oder so, da hast du, ich glaube, eine relativ gute Angriffsquote dann gleich gehabt in dem Spiel. Das ist dann mir aufgefallen, da passiert was. Mhm. Also zwischen, nein, jetzt, du triffst die Bälle, du machst Punkte. Und ich weiß nicht, zu wem ich dann irgendwas gesagt habe, ich glaube zu dir, Wolfgang, oder sicherlich zu dir, wo ich gesagt habe, so jetzt muss er noch ein paar mehr Block-Touches haben. Mhm. Ich glaube, im Spiel danach oder so ging es dann schon los, wo du dann auf einmal das Spiel besser lesen konntest oder sicherer warst im Lesen.
Ja, also ich habe das Gefühl, das ist so das, was mich am meisten freut, dass ich mich da entwickelt habe, weil ich vor allem am Anfang der Saison gemerkt habe, dass mir das teilweise echt schwerfällt, einfach das Spiel zu lesen oder die richtige Entscheidung zu treffen im Block. Ja, und dann da würde ich als Spiel, vor allem das Spiel gegen Düren sagen, dass das so für mich das Spiel war, was was mich da am meisten gefreut hat, weil, also da hatte ich, glaube ich, 5 Blocks und davor war es so die ersten Spiele, die ich dann eingewechselt wurde oder ein bisschen mehr gespielt habe, war es meistens so, dass ich im Block nicht so richtig vorhanden war. Dann kam es langsam, dass ich immer mal wieder Touches hatte oder also Bälle berührt habe im Block, die wir dann weiterspielen konnten. Und das hat mich dann sehr gefreut, dass ich da dann gegen Düren und Karlsruhe war das auch im Rückspiel, dass ich da dann auch wirklich Blockpunkte gemacht habe. Und ja, das sind so, glaube ich, die Spiele, wo ich mich am meisten über meine Leistung gefreut habe bis jetzt hier in Lüneburg.
Ich habe noch mal ein bisschen, auch noch ein paar Zahlen recherchiert, nicht so wie Kajetan, der sich hier 2 DIN-A4-Zettel da vollgeschrieben hat.
DIN-A5.
5 DIN-A4-Zettel.
Nee, 2 DIN-A5.
2 DIN-A5-Zettel, ja. Ich 3 Zeilen. mir ist dann noch das Spiel in Gießen aufgefallen, nochmal so ein bisschen. Ich glaube, da hattest du sehr viele Angriffspunkte gemacht oder relativ viele, kamst du gut durch.
Gegen Gießen in der LKH-Arena?
Richtig, genau. Und ja. Das allesamt, das 2-3, wo wir alle noch ein bisschen hinterher trauen, dass es ein 2-3 geworden ist.
Ja, das stimmt. Da hatte ich, glaube ich, über 70%, wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja.
Ich würde auch vor allem sagen, dass, also ich bin ja auch jetzt nicht der größte Mittelblocker vielleicht. Und ich würde aber sagen, dass ich dadurch im Angriff so meine Vorteile habe. Dass ich ein guter Angreifer bin, dafür vielleicht nie der beste Blocker der Welt werde. Aber das hat mich da sehr gefreut, dass ich da auch mal zeigen konnte, was ich so im Angriff vielleicht drauf habe.
Oder wo dein Weg hingeht, das ist ja noch lange nicht zu Ende. Also die Steigerung, die wir jetzt als Fans über die Saison gesehen haben, also jetzt von diesem Bounce House Cup, von diesem extrem nervösen Punkt zu Gießen. Was ist?
Immer wieder fängst du davon an, kannst du das Kapitel jetzt mal abhaken.
Also ich möchte ja eigentlich nur darauf hinaus, dass diese Entwicklung, die wir da sehen, eine so positive ist, was du auch schon eben gerade vorhin einmal so durchgerattert hast, Wolfgang.
Ich würde mal noch ein bisschen anderen Ansatz wählen. Also auf der SVG-Seite, wo du vorgestellt wirst, da stapelst du sehr tief. Da, wenn das richtig wiedergegeben ist, hast du gesagt, dass es gar nicht darauf ankommt, jetzt viel zu spielen. Das erwartest du nicht. Also insofern, denke ich, hat die Saison auch wahrscheinlich deine Erwartungen übertroffen.
Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich konnte ich ja auch nichts erwarten, was Spielanteile angeht. Ich meine, ich bin hierher gekommen, war ich Mittelblocker, aber 3 Jahre ist dann ja auch eine ganz schön lange Zeit und da dann irgendwie in die erste Liga zu kommen als Mittelblocker, wo natürlich auch das Tempo total schnell ist zu den Außenpositionen. Glaube ich, kann man nicht so viel erwarten, wenn man von einer anderen Position kommt, dass man da irgendwie groß Spielanteile bekommt. Und deshalb habe ich das, glaube ich, so gesehen.
Ja. Was hilft da eigentlich am meisten? Die Erfahrung von einem Matt Knicker oder einem Blake Gleason? Oder ist es Stefan, der dir da mehr hilft, gerade bei den Blocks? Oder was sind so die entscheidenden Dinge, die dir weiterhelfen? Oder bist du selber der autodidaktisch sagt, okay, jetzt habe ich langsam Erfahrung oder wie auch immer?
Ich würde sagen, es ist eigentlich eine Mischung aus allem. Also es fängt vor allem an mit Selbstbewusstsein, glaube ich. Also wenn man da jetzt im Block steht und irgendwie denkt, oh, ich weiß gar nicht, was passiert, was muss ich jetzt machen, dann kann das auch nichts werden. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn du ein bisschen öfter dann auf der Position trainiert hast oder vielleicht auch gespielt hast, dann verstehst du immer mehr, was passiert oder was in welcher Situation wahrscheinlich passiert. Aber auch auf jeden Fall hat mir Stefan da viel geholfen und auch vor allem Knigge, würde ich sagen. Also mit dem rede ich total viel wir sind auch sehr gute Freunde, wir reden über alles.
Ja, wir haben ihn aber schon erlebt, er kann über alles erzählen.
Ja, ja, aber er hilft mir vor allem auch im Training sehr viel und gibt mir Tipps oder sagt mir, was ich anders machen kann oder soll. Genau, da ist er schon wirklich eine sehr große Hilfe, würde ich sagen.
Und während des Spiels ist das auch dann Knigge, der dir nochmal ein paar Tipps gibt?
Das ist natürlich schwierig, weil meistens spielt ja Knigge.
Ach so, ja.
Und dann kann er da natürlich, also haben wir jetzt nicht so viel Überschneidungszeit auf dem Feld, dass er mir da irgendwas groß erzählen könnte. Aber ja, klar, wenn einem von uns Mittelblockern, also der Mittelblocker, der dann draußen steht und nicht spielt, wir beobachten ja natürlich auch das Spiel und da probiert man dann den anderen Mittelblockern möglichst viele Tipps zu geben oder, also was heißt möglichst viele Tipps geben, sagen, was einem auffällt, was der Zuspieler macht, in welchen Situationen. Weil so als Außenstehender sieht man das manchmal so ein bisschen besser, würde ich sagen, als wenn man auf dem Feld ist. Und da probieren wir uns natürlich zu unterstützen.
Und du gibst auch schon mal Tipps, also wenn du was gesehen hast, deinen Kollegen?
Ja, schon. Also vielleicht fällt mir noch nicht so viel auf wie den anderen, aber ich probiere es auch.
Welcher Zuspieler von den anderen Bundesliga-Mannschaften ist dann am schwersten im Moment noch für dich zu lesen?
Da würde ich sagen, Ferre Ivanov von Gießen. Der ist einfach total schwer zu lesen, würde ich sagen. Also natürlich hat er auch gewisse Vorlieben, wo er in welcher Situation hinspielt. Aber einfach von der Körperposition und dem Zuspielkontakt finde ich es eher am schwersten, da irgendwie was herauszufiltern.
Ich habe mal so eine Expertenfrage, wie sie sonst immer Torben stellt. Also ich habe irgendwo mal gelesen, dass vor 10, 15 Jahren auch in manchen Ligen, wenn man Zweierblock macht, Dreierblock macht, dass man dann auch noch einen halben Blockpunkt kriegt, auch wenn man selber nicht derjenige war, der den Ball auf den Boden befördert hat. Fans, du das gut oder spielt das keine Rolle, weil die Scouts sowieso die Daten haben?
Eigentlich am Ende des Tagesspiels würde ich sagen, jetzt nicht so eine große Rolle. Also ich habe mich da jetzt noch nicht drüber aufgeregt, dass ich keinen Blockpunkt bekomme, wenn Max zum Beispiel neben mir den Ball blockt. Also natürlich hat man da irgendwo einen Beitrag zu gehabt. Aber ja, ich habe mich da jetzt noch nicht drüber aufgeregt. Also ich glaube nicht, dass das notwendig ist.
Also aus meiner Sicht finde ich das gut, weil ich die Statistiken mir gerne anschaue und so weiter. Und es gibt auch Ligen, wo du also die Block-Touches auch direkt sehen kannst. Also in den Statistiken, die auch für öffentlich zugänglich sind.
Das finde ich schon interessanter, würde ich sagen. Weil man kann ein gutes Spiel im Block gehabt haben, ohne viele Blockpunkte gemacht zu haben. Also das wäre vielleicht interessant, ja.
Müsste die VBL vielleicht ein bisschen mehr zahlen an anderen Anbieter, wo das auftaucht.
Aber Chris nimmt das alles auf. Ist in seiner Statistik ist das alles drin, komplett.
Ja, also da sind Blockpunkte drin.
Nur Blockpunkte?
Ja.
Also für uns sichtbar, ja. Aber für euch auch?
Ja.
Auch nur? Also nicht die Block-Touches nimmt er auch nicht mit auf?
Nee, also vielleicht in einer anderen Datei, aber also den Spielbericht, den wir am Ende vom Spiel kriegen, da steht das nicht drin.
Ich hätte jetzt hätte ich gedacht, dass ihr da einfach eine größere Datenbasis habt, die ihr da für euch nutzen könnt.
Das ist geheim, das behält er für sich.
Chris für sich, meinst du? Und sagt es niemals.
Vielleicht Stefan noch.
Vielleicht weiß ich es ja auch, aber darf es euch nicht sagen.
Ah. Okay, müssen wir die Frage an anderer Stelle nochmal jemand anderem stellen?
Wie sieht's denn bei dir mit der Nationalmannschaft aus? Letzten Sommer warst du bei der Universiade.
Genau.
Und hast du jetzt die Perspektive schon eine Information, B-Nationalmannschaft, dass sie sich wieder trifft und dass du dabei bist?
Ja, also die B-Nationalmannschaft trifft sich auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht, wie mein Sommer aussieht. Also die grobe Einladung haben wir jetzt vor ein paar Tagen bekommen, wie der Zeitplan aussieht, und eine 30er-Liste ist da, glaube ich, drauf, wer alles dabei sein könnte. Aber was Spezifisches, wann ich wo bin, habe ich noch nicht bekommen.
Und das wird dann eingedampft auf die Hälfte, 16 oder 20 fürs Trainingslager?
Ja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an. Also das weiß ich nicht. Ja.
Aber machst dir schon Hoffnung, dass du wieder dabei bist?
Ja, auf jeden Fall.
Also, du bist ja jetzt nicht unbekannter geworden.
Ja, vielleicht, ja.
Wenn wir jetzt gerade bei Sommer sind und bei so ein bisschen Zukunft. Ich habe gelesen, dass du studierst oder studiert hast.
Ich probiere es.
Was bedeutet?
Also ich habe... Habe mich schon mal eingeschrieben. Ja, aber ich würde nicht sagen, dass ich es unterschätzt habe, aber also jetzt in der Saison ist es, würde ich sagen, fast unmöglich, wirklich was für die Uni zu machen, vor allem jetzt auch diese Saison. Ich meine, wir hatten, ich glaube, 3 Wochen, in denen wir nicht 2 Spiele hatten.
Ja, die waren Weihnachten über so ungefähr.
Ja, genau. Weihnachten, ja, und ja, da ist man dann auch mal ganz froh, wenn man auch mal nichts zu tun hat irgendwie oder mal nach Hause fahren kann oder
eine normale Woche.
Ja, genau, und deshalb bin ich da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich vorangekommen.
Aber Wirtschaftspsychologie ist immer noch genau. Sozusagen aktuell für dich.
Ja.
Als Weg.
Ja.
Okay. Also hilft dir vielleicht auch schon diese Erfahrung, die du gemacht hast, wo es dann aufwärts ging. Ich muss mich gerade wieder bremsen. Jetzt kriege ich hier von rechts und links schon wieder böse Blicke.
Wenn du das Wort wieder sagst, heißt ja auch gar nicht mehr so künftig. Liga Cup heißt das dann.
Ach so, Liga Cup. Oh.
Gut. Und das läuft dann per Fernstudium natürlich.
Genau, ja. Ja, anders wäre das, glaube ich, überhaupt nicht möglich. Hm.
Außer du hast direkt vor Ort eine Uni, die dir auch eine Freiheit gibt.
Ja, genau. Aber selbst dann ist es, glaube ich, sehr, sehr anstrengend und schwierig. Hm. Ja.
Ich glaube, wir wären mit unseren Fragen durch, wenn ich bei mir so gucke. Es sei denn,
ich glaube, Torben will doch was zum Bounce-House-Cup sagen.
Jetzt hat er vielleicht auf Liga-Cup gewechselt, wir wissen es noch nicht. Aber nochmal eine Frage an die Zuschauer. Gab es da noch eine Frage an Joscha konkret? Julian Riegel hat die Frage.
Mit wie vielen Jahren hast du bei Volleyball angefangen?
Ich meine, ich war 14 und bin dann irgendwie ein paar Monate später 15 geworden. Ja, genau. Aber habe halt vorher immer schon im Sommer Beachvolleyball mit der Familie gespielt. Also ich war nicht ganz neu in dem Sport.
Wie alt bist du?
13.
Oh, hast du noch beste Chance.
Immer schön zugucken und immer oft den Ball in der Hand nehmen, oder? Viel Ball in der Hand haben.
Ja.
Okay, ich sehe schon, deine Frage ist beantwortet, Julian. Sehr schön. Nicken ist immer so schwierig im Podcast, also ihr habt genickt. Aber ich sage vielen, vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Danke an Joscha, danke an die ZuschauerInnen.
Ja. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, immer wieder. danke auch an die Zuschauer hier. Wir werden, denke ich mal, immer wieder mal Leute einladen, weil anscheinend doch das Interesse da ist, was ich schön finde. Und freuen wir uns zusammen noch auf eine, hoffen wir doch, noch ein bisschen längere Saison. Wir wissen es nicht. und sagen Butter
bei die Hühnen.
Wir sind die SVG aus Lüneburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Block hält Stand ohne Furcht.